Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wahrscheinlich im Zuge der Erinnerungsarbeiten rund um das Jubiläum unseres Grundgesetzes widmet sich die Welt dem immergrünen Architekturthema demokratisches Bauen. Rainer Haubrich zeigt in seinem wohldokumentierten Artikel, wie hohl diese von Theorie und Moral durchdrängte Floskel vom demokratischen Bauen eigentlich ist. Während immer von Transparenz und Offenheit und vom Verzicht auf Monumentalität die Rede ist, sieht die architektonische Wirklichkeit doch ganz anders aus. Schon Konrad Adenauer und Theodor Heuss, der erste Bundeskanzler und der erste Bundespräsident, residierten lieber in herkömmlich repräsentativen Gebäuden. Das schlossähnliche Palais Schaumburg hatte ein Tuchfabrikant errichten lassen. Und die Villa Hammerschmidt gehörte einst einem wohlhabenden Kaufmann. Ein fester Bestandteil der Glaubenslehre vom transparenten Bauen ist auch das von Norman Foster umgebaute Reichstagsgebäude in Berlin, wo die Bürger, wie es heißt, von der gläsernen Kuppel auf ihre Volksvertreter hinabblicken und die politische Arbeit verfolgen können, schreibt Haubrich und erinnert daran, dass es eigentlich ganz anders war. Foster wollte ein Flachdach und wurde von einer knappen, durch die Beharrlichkeit des CSU-Politikers Oskar Schneider zustande gekommenen Mehrheit im Ältestenrat gezwungen, die von manchen als retro verfemte Kuppel zu bauen. Und was die Abgeordneten treiben, wird ja nicht dadurch transparent, dass man sie durch eine Glasscheibe sehen kann, setzt der Weltredakteur hinzu, wobei das ein ziemlich schwaches Argument ist, denn natürlich behält Symbolisches seine Symbolkraft, auch wenn es in der Praxis keine Funktion hat. Wahr ist aber, dass eine politische Interpretation von Architektur sehr oft gezwungen und verkrampft wirkt. Und wie ist es nun mit der Kunstfreiheit und der Autonomie der Kunst, einem der ganz grundlegenden Konzepte allen modernen Kunstschaffens? Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich macht sich darüber in der Zeit nicht nur Gedanken, sondern geradezu Sorgen. Denn die Kunstautonomie, 2 Jahrhunderte lang das Ideal gerade linker und liberaler Milieus, wechselt die Seiten. Plötzlich passt sie besser in das Weltbild von Rechten. Ulrich beschreibt hier etwas, das in dieser Schärfe wohl erst wenige sehen. Linke Intellektuelle und Kuratoren bürden der Kunst immer mehr Bekenntnispolitik auf, gerade auch in ihrem modischen Einsatz für Minderheiten und Unterdrückte. Auf der anderen Seite benennt Ulrich eine Reihe von Künstlern, die sich rechts positionieren und dabei aber die Schönheit ihres Schaffens als etwas ganz Eigenständiges verteidigen. Sebastian Hennig, Axel Krause sowie, hier nimmt der Zeitautor spürbar Anlauf, Neo Rauch, bei dem er einige Motive rechten Denkens ausgemacht haben will. Ulrich findet natürlich alles, was rechts ist, falsch und furchtbar. Er hält die Existenz von Meinungskorridoren in Politik und Medien für Hirngespinste und teilt auch nicht die Erinnerungen mancher ehemaligen DDR-Bürger an die damaligen Verhältnisse. Aber er beschreibt das Phänomen korrekt. Dass die Idee autonomer Kunst von links mit Misstrauen belegt und von rechts adoptiert wird, verändert ihren Charakter. Bedeutete Autonomie für die Künstler früher vor allem Unabhängigkeit von materiellen Statussymbolen und Publikumsgeschmack, wird daraus nun ein wehrhaftes auf sich gestellt sein. Wolfgang Ulrich findet diese Entwicklung zutiefst bedauerlich, aber sein Schlussappell, die Stärke der Kunstautonomie neu zu entdecken, wirkt eigentümlich schwach. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung würdigt einen Mann zum 70. Geburtstag, der im herrschenden Medienmeinungskorridor längst nach rechts aussortiert wurde, den Althistoriker Egon Fleick. Seine Studien zur Gewaltgeschichte des Islams, seine Weltgeschichte der Sklaverei und erst recht die Tatsache, dass er zu den Erstunterzeichnern der von Vera Lengsfeld und Henrik Broder initiierten Erklärung 2018 gehörte, haben ihn im linken Milieu längst stigmatisiert. Dementsprechend vorsichtig formuliert Simon Strauß in der FAZ: Auch da, wo man ihm nicht folgen will, bleibt Fleick ein herausfordernder Gedankengeber.